Willkommen zu einer neuen Folge bei Kundenzentriert, dem Podcast für Kundenzentrierung, agile Führung und zeitgemäße Organisationsentwicklung. Heute sitze ich hier zusammen mit Professor Dr. Armin Trost, freue mich schon sehr auf das Interview. Herr Trost, bevor wir einsteigen, eine Frage. Stichwort Motivation. Brauchen Menschen immer noch die berühmte Karotte, die wir ihnen vorhalten, um erfolgreich zu arbeiten?
Ja, erstmal hallo Herr Hering, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, mich mit Ihnen zu diesem Thema zu unterhalten. Ja, braucht es die Karotte? Kommt drauf an. Kommt auf den Job an, würde ich sagen. Es gibt Jobs, bei denen die Karotte tatsächlich die Lösung ist und es gibt Jobs, bei denen die Karotte nicht die Lösung ist. Machen wir uns nichts vor. Sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten des Geldes wegen und werden durch Geld motiviert. Und das wird sich auch nicht ändern.
Und genau so haben Sie es auch einmal beschrieben in Ihrem Podcast, wo Sie über Thema Führung, Motivation, Lohn und Anreiz sprechen, den ich mit hoher Aufmerksamkeit höre. Und deswegen hatte ich Sie vor einiger Zeit angesprochen. Sie haben recht schnell zugesagt, was mich sehr gefreut hat. Herr Trost, Sie sind Professor, Psychologe, Sie lehren an der Hochschule Furtwangen. Möchten Sie noch mal zwei, drei Sätze zu sich sagen? Was ist so Ihre Leidenschaft, Ihr Herzensthema?
Ja, sehr gern. Ist richtig. Ich bin Professor an der Hochschule Furtwangen für das Thema Arbeits- und Organisationspsychologie. Da bin ich seit 2005. Bin Dekan der wirtschaftlichen Fakultät und habe mich sehr viele Jahre im Bereich Human Resource Management bewegt. Das habe ich vor allem deshalb gemacht, weil mich Human Resource Management immer sehr genervt hat.
Auch eine Motivation.
Management war und ich immer der Meinung war, es gibt was Besseres im Leben, als sich mit Human Resource Management zu beschäftigen. Und deshalb habe ich das genau getan und habe versucht, die Community, die Industrie, die Wissenschaft immer auch ein bisschen zu ärgern. Das nicht, weil ich so böse bin, sondern weil ich denke, es ist wirklich an der Zeit, viele Dinge auch zu hinterfragen im Bereich Human Resource Management. Das macht mir sehr viel Freude. Und in diesem Atemzug ist das Thema Führung immer mehr in meinen Fokus gerückt. Das Thema ist zu mir gekommen. Ich bin nicht zu dem Thema gegangen, sondern das Thema ist zu mir gekommen. Und seit 2, 3 Jahren ist das mein absolutes Herzensthema. Ja, auch mein letztes Buch, Das richtige Führungsverständnis, war so ein Aufschlag und das Thema beschäftigt mich immer mehr.
Und genau das habe ich auch rausgehört, dass wirklich mit Herz und Leidenschaft, die sich diesem Thema stellen. Als ich Ihren Podcast hörte, hatte ich parallel viele Diskussionen in meiner Klientel, auch im Bundesverband der Vertriebsmanager, mit dem ich ja auch sehr stark verbunden bin, um das ganze Thema Vergütungssysteme. Ich bin ja sehr vertriebslastig in meiner Beratung und als ich Sie ansprach und sagte, Mensch, lassen Sie uns doch mal über Vergütung, Motivation, Vertrieb sprechen, sagte sie, oh, Vertrieb ist ja so ein Spezialgebiet. Ja doch, ich möchte dabei bleiben. Das ist schon so ein Schlaglicht. Das würde ich gerne nochmal setzen. Ich will auch gleich begründen, warum. Denn viele meiner Kunden sagen, wir müssen doch gewisse Motivationsfaktoren wie beispielsweise Provisionsmodelle doch heutzutage auf den Prüfstand stellen, weil wir merken, sie stoßen an Grenzen, weil wir merken, dass jüngere Mitarbeitende möglicherweise gar nicht aufgrund dieser alten Modelle in diesen hochinteressanten Job des Vertriebs gelangen, weil sie sagen, das ist uns ein Anreizsystem, was uns wiederum gar nicht reizt. Wir haben eine Befragung durchgeführt, über die wir heute erstmals in einem Webinar gesprochen haben. Da stellen wir fest, dass eben zwar immer noch 2/3 aller Organisationen nach klassischen Modellen im Vertrieb vergüten, dass aber die Zufriedenheit der Mitarbeiter mit den Motivationsmodellen absolut gegenläufig ist. Also nur 36% sind wirklich motiviert. Der Rest ist teils wenig bis gar nicht motiviert durch diese Anreizsysteme. Deswegen hoffe ich, dass es mir gelingt, Sie einzuladen heute auch mit mir über Vertriebsthemen zu sprechen und in dem Kontext über Motivation. Aber sagen Sie doch vielleicht nochmal aus Ihrer Sicht, was heißt denn überhaupt Motivation und in welchen Bereichen würden Sie erstmal kategorisch sagen, ist monetäre Motivation, also extrinsisch, noch ein Anreiz und wo nicht mehr?
Oh, da haben wir jetzt sehr viele Themen auf einmal auf dem Tisch. Ich fände es sehr spannend, wenn wir tatsächlich auch mal über dieses Thema sprechen, das Sie gerade angesprochen haben. Also diese Befragungsergebnisse, wo Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Selbstbericht machen sozusagen und über ihre eigene Motivation reflektieren. Ich hätte ein bisschen Fragezeichen, ob Menschen wirklich in der Lage sind, die motivationale Wirkung von etwas subjektiv einschätzen zu können. Also da habe ich so ein bisschen Zweifel an der Validität dieser Frage. Ehrlich gesagt, grundsätzlich, Sie haben es angesprochen, es gibt den Unterschied zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Und das Extrinsische haben Sie eigentlich schon erklärt. Das ist die berühmte Karotte, dass ich etwas tue, um eine Belohnung zu erhalten. Also meine Arbeit ist instrumentell für das Erhalten bestimmter Belohnungen. Oder ich tue etwas, um eine Bestrafung zu vermeiden. Aber die Motivation ist sozusagen von außen sozusagen getrieben, während intrinsische Motivation ja häufig so definiert wird, dass man sagt, das kommt von innen. Ja, das ist so etwas, was man selber wirklich möchte, so aus dem innersten Antrieb heraus. Ja, man kann das aber noch einfacher definieren und das ist, glaube ich, wichtig für unsere weitere Diskussion. Intrinsische Motivation bedeutet, dass die Tätigkeit an sich als Belohnung erlebt wird. Ja, also, und das ist spannend dann in Bezug auf Vertrieb, wird eigentlich der Vertrieb an sich als etwas erlebt, was einen erfüllt, ja, was einen an sich Freude macht. Ja, also zum Beispiel dieses Gefühl, auf dem Weg zu sein, einen Deal zu machen, ja, einen Wettbewerber aus dem Feld zu schlagen, auf einen Punkt hinzuarbeiten, wo der Kunde einem diese berühmte Mail schickt und sagt, also wir haben jetzt über Ihr Angebot diskutiert und nochmal vielen Dank für die vielen Gespräche in den letzten Wochen. Wir haben uns entschieden, wir werden zusammenarbeiten, ne? Wo Sie dann diesen Glücksmoment haben, ja, und sagen, yes, ja, schreng. Das ist so, ich glaube, diese Freude am Vertrieb, ja, und auch diese Freude, Kunden etwas anzubieten, wovon man zutiefst überzeugt ist. Wenn dieses Gefühl einen trägt, dann sprechen wir von einer intrinsischen Motivation. Und jetzt fragen Sie mich, welche Rolle spielt denn Geld? Ja, und es hängt nun tatsächlich von der Art und Weise ab, wie wir diese Aufgabe definieren, aber da kommen wir sicher noch dazu.
Sie haben jetzt was Entscheidendes gesagt, tiefe Überzeugung und dieses Gefühl, ja, ich habe etwas geschaffen. Also wir wissen ja aus anderen Untersuchungen, dass Handwerker häufig zu den zufriedensten Berufstätigen gehören, weil sie am Ende des Tages sehen, was sie geschaffen haben. Ja, sie sehen ihr Tagwerk, ja, wie man so schön sagt. Sie haben einen Tisch gebaut, einen Raum gestrichen und so weiter. Also sehen ein Ergebnis. Das ist in der Tat sicherlich etwas, was hochgradig motiviert. Aber zurück zu so klassischen mittelständischen Unternehmen. Mhm. Ich sag's mal so unter uns, es hört ja keiner zu. Viele Leistungen, die wir verkaufen, sind ja möglicherweise auch nicht ausgesprochen attraktiv. Sie sind nicht ausgesprochen sinnstiftend. Sie sind nicht ausgesprochen emotional behaftet. Also ich kann mir schon vorstellen, dass ein Verkäufer in einem Apple Store sagt, ich finde die Produkte so klasse, so geil, ich würde sogar umsonst arbeiten. Aber was sagt denn ein Maschinenbauer, der ein technisches Gerät verkauft, was möglicherweise ja eine gute Leistung verbringt, aber jetzt nicht irgendwie eine Marktführerschaft hervorruft? Wie motivieren sich denn solche Menschen? Die brauchen ja auch einen Sinn.
Also wir müssen ja Sinn nicht immer so interpretieren und ich glaube, das tun die meisten Menschen da draußen nicht, dass wir mit dem, was wir tun, zum Beispiel die Welt retten oder dass wir jetzt irgendetwas Abgefahrenes, Geiles hier verkaufen. Ich glaube, die viele Vertriebler, die zum Beispiel im Maschinenbau unterwegs sind oder in der Automobilzuliefererindustrie, die sind durchaus begeistert von dem, was sie machen. Ja, also ich sag mal, wenn ich Bolzen verkaufe, ne? Ich sage Bolzen, ja, das ist wahrscheinlich das Bolzen, was immer das jetzt ist. Ein objektiv langweiliges Produkt. Aber dann sprechen Sie mal mit einem Vertriebler über Bolzen und sagen, ja, warten Sie mal, ja, für Sie ist das ein Bolzen. Für uns steckt da jahrzehntelange Entwicklung dahinter. Und auf die Gefahr hin, dass Sie das nicht verstehen werden, werde ich Ihnen trotzdem mal erklären, warum unsere Bolzen so mega cool sind. Und also ich diskutiere das oft auch mit Studenten, ja. Nenn mal das langweiligste Produkt, das du dir vorstellen kannst. Dann kommen so Sachen wie Duschvorhangringe, Moment, okay. Aber wenn du jetzt mal wirklich sehr lang über diese Produkte nachdenkst, wirst du feststellen, da steckt einiges dahinter. Und deshalb, ich weiß gar nicht, ob wir das so klein, also das tun sie nicht, aber wir sollten es nicht kleinreden oder Dinge als zu banal betrachten. Ich erlebe schon Vertriebsmitarbeiter, die da einen tieferen Blick in die Dinge haben und oft eine Begeisterung haben, die man vielleicht nicht als Außenstehender so nachvollziehen kann.
Ja. Sie haben vollkommen recht. Ich will das auch nicht unterspielen. Ja. Ich wollte nur versuchen, es zu verstehen. Ja. Ich erinnere mich daran, dass ich vor einiger Zeit mal in einem ICE-Abteil lange einer Diskussion gefolgt bin. Jemand dozierte gegenüber seinen Kollegen offensichtlich da über ein Produkt, nämlich ovale, innenbeschichtete Kunststoffrohre mit ovalem Querschnitt. Ja, sensationell. Und ging in völliger Begeisterung auf. Oder ein anderes Beispiel. Ja, oder ich bin ja auch begeistert von meiner Heimat. Ich bin gebürtiger Bielefelder. Oh. Und jeder Außenstehende wird sich wundern und sagen, wie kann man für diese Stadt eine Begeisterung entwickeln? Aber wenn man aus dieser Stadt stammt, wenn man hier seine Wurzeln hat, wenn man hier seine Identität hat, wenn man hier sein soziales Umfeld hat, die Besonderheiten schätzen gelernt hat, dann ist es eben eine große Liebe. Und ich denke, das ist auch vergleichbar mit diesem Thema tiefe Überzeugung, was Sie eingangs auch sagten. Man muss überzeugt sein. Ja. Jetzt ist es ja so, wir bleiben ja beim Thema Vertrieb. Nahezu alle, zumindest langjährigen Unternehmen, ich spreche jetzt nicht von den jungen Startups, aber klassische Unternehmen wie die Maschinenbauer, die Bolzenhersteller, vergüten in der Regel Vertriebsaußendienst und teilweise auch den Innendienst nach Modellen wie Grundgehalt plus Provision auf Umsatz oder Ertrag. Und das auch größtenteils auf Einzelprovision. Das heißt, wenn Sie einen großen Deal abschließen, 500.000 Euro, dann ist der Verdienst Ihrer und Sie bekommen darauf eine Provision. Ja. Ob die Innendienstmitarbeiterin Ihnen zugearbeitet hat, ob die Kalkulationsabteilung stundenlang mit Ihnen die Angebote ausgearbeitet hat, ist für die anderen unerheblich. Sie ernten die Lorbeeren. Also zumindest die monetären, den Stolz möglicherweise teilt man, vielleicht die Anerkennung teilt man auch, aber finanziell wird sich das nur bei Ihnen im Außendienstjob bemerkbar machen, bei den meisten Unternehmen. Und da fragen sich eben viele, passt das noch? Ist das die beste Form der Motivation? Ist das die einzig richtige für den Bolzenhersteller, vielleicht auch für den Softwarehersteller? Wie sehen Sie es? Worüber diskutieren Sie mit Ihren Studenten? Was sind so Ihre Ansichten? Was sind vielleicht auch mal valide Daten, die belegen, ob es bessere oder schlechtere Modelle gibt?
Also, jetzt ist es so, wenn wir das Thema Motivation und Vergütung anschauen, dann gibt es eine Evidenz. Die kennen wir seit den 70er Jahren, kann man sagen. Und diese Evidenz besagt, dass wenn Menschen einer Tätigkeit nachgehen, bei denen die Ergebnisse und die Prozesse sehr klar sind, also wo es eine Lösung gibt und einen Weg dahin, dann funktioniert leistungsabhängige Vergütung sehr gut. Also, einfaches Beispiel. Ich sage einem Menschen, umso mehr Äpfel du sammelst, desto mehr Geld bekommst du. Dann hat es ganz klar eine motivierende Wirkung. Diese Menschen werden mehr Äpfel sammeln. Im Vergleich zu denjenigen, denen man sagt, sammel einfach so viele Äpfel, wie du kannst. So. Das sind diese repetitiven, einfachen Aufgaben, die oft auch, sage ich mal, gewisserweise langweilig sind. So.
Bei Aufgaben. Vergleichbar mit Akkordarbeit, ja, genau, in der Produktion. Absolut. Genau.
So. Und demgegenüber gibt es Aufgaben, die erfordern Kreativität. Ja, die erfordern, da habe ich eine hohe Unsicherheit, ich kenne das Ergebnis nicht, ich kenne den Weg dorthin nicht. Ja, es ist ein Abenteuer, es ist ein Experiment. Es sind Aufgaben, die ich meistens auch vielleicht im Team oder häufig im Team löse. Da wissen wir, dass eine direkte Verknüpfung der Leistung, was immer die Leistung darstellt, mit einer variablen Vergütung, dass das dysfunktional ist. So, das ist, also den Zusammenhang, den muss man einfach mal akzeptieren zunächst mal. Oder kann man akzeptieren. Also die Evidenz ist erdrückend und es gibt wenig Dinge in der Arbeits- und Organisationspsychologie, die so klar sind wie das. Und das ist übrigens auch diese Idee, auf die ja Dan Pink in seinem berühmten TED-Talk The Puzzle of Motivation herumgeritten ist. Ja, so. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, wie ist das im Vertrieb? Es ist nur eine Frage, aber da gibt es noch andere. Aber jetzt muss man die Frage stellen, ist eigentlich Vertrieb eine repetitive Aufgabe mit klaren Ergebnissen und klaren Wegen? Oder ist Vertrieb eine kreative, von Unsicherheit behaftete Aufgabe? Und wenn Sie jetzt Vertriebler fragen, ja, dann werden die sagen, ja, das ist unglaublich kreativ, ja, jeder Kunde ist anders und da muss man ganz viel denken und so, sage ich, okay, ja, mag sein. Aber es gibt Aufgaben, die sind noch, die erfordern deutlich mehr Kreativität, als was du machst. Und jetzt will ich auch nicht die Arbeit von Vertrieblern klein machen, ja, die sie abwerten oder so. Aber ich habe mich mit genügend auch Vertriebsleiterinnen und Vertriebsleitern unterhalten und über diese Frage diskutiert und gefragt, wie schätzen Sie es denn ein? Ja? Über was für Aufgaben reden wir denn da? Und dann sagen sehr viele, ganz ehrlich, in vielen Bereichen ist Vertrieb eine repetitive Aufgabe. Mhm. Das will man da nicht hören, aber also, ich meine, Sie machen auch Vertrieb, ich mache auch Vertrieb und viele machen Vertrieb. Und wenn man hinguckt, ey, du hast doch deine Prozesse, ja? Du hast deine Argumentation, du hast deine Jokes, du hast deine Techniken, du hast deine die Dinge, die du immer wieder abrufst, ja, die Art und Weise, wie du das Angebot formulierst, die Art und Weise, wie du das Gespräch führst. Und das ist oft auch das Thema von Vertriebstechniken. Wenn der Kunde sagt, das ist mir aber zu teuer, dann spulst du folgende Prozedur ab. So, ist doch hochlinear und hochrepetitiv. Also, insofern ist es vielleicht sehr häufig tatsächlich so, dass der Vertrieb eine repetitive Aufgabe ist und vergleichbar ist mit der Aufgabe, sammel so viele Äpfel, wie du kannst. So, und dann wirkt natürlich eine variable Vergütung. Natürlich ist die Sache nochmal ganz anders, wenn wir jetzt zum Beispiel über Vertrieb sprechen im Industriegüterbereich, wenn es darum geht, Maschinen, Produkte, Softwarepakete zu verkaufen, wo wir wissen, jeder einzelne Case, jeder einzelne Kunde ist ein Projekt in sich und das wird von einem kompletten Team gemanagt. Also über die Teamfrage müssen wir auch gleich nochmal sprechen.
Also ich da was an. Genau. So. Ja, genau, das mit der Teamfrage, das ist das, was natürlich auch viele umtreibt, weil Vertriebsprozesse, ich will nicht sagen, immer komplexer werden, aber immer auch teamorientierter werden, weil ein einzelner Außendienstmitarbeiter nicht mit einem Produktkatalog und Preisliste und einem Verhandlungsspielraum sein eigenes Business macht. Er ist abhängig von Marketing, er ist abhängig vom Leadmanagement, er ist abhängig vom Vertriebsinnendienst, von der Kalkulation, von der Entwurfsabteilung. Also sind in der Regel 4, 5 Personen einer Organisation, die an der Auftragsgewinnung arbeiten. Und das Zusammenspiel, das will orchestriert werden. Das ist dann ja schon fast Key-Account-Management, aber auch im umsatzgeringeren Bereich, wo man es noch nicht definitiv, also per Definition Key-Account-Management sagt, ist dieses Zusammenspiel auch erforderlich. Und da ist eben der Punkt, wo eben viele Organisationen sagen, ja, wenn also von 5 beteiligten Personen nur eine monetär belohnt wird, ist ganz klar, warum die 4 anderen häufig auf den Vertriebler schimpfen und sagen, ach, der Armin Trost, was der wieder will, der will wieder eine Sonderlocke, der will wieder alles bis morgen Mittag haben, ja. Dem ist der Preis nicht gut genug, der spricht ja nur für den, der ist ja Anwalt des Kunden, statt dass er unsere Interessen vertritt. Das sind so die Dinge, die dann oft so erzählt werden.
Okay, verstehe ich. Ja. Das ist so ein Argument, das kommt auch der ganzen, sag mal, New Pay Diskussion. Also New Pay neuköllsches Konstrukt. Man sagt, es gibt ja sowas für individuelle Leistung doch gar nicht mehr. Das ist doch immer alles eine Teamleistung und wir müssen auch da die Verantwortung teilen und dann muss man auch die Anreize teilen und so weiter. Da habe ich Vorsicht. Ja, verstehe ich alles und es klingt auch alles sehr schön und sehr kuschelig, sage ich mal. Aber wenn Sie mal im Vertrieb gucken, was Vertriebserfolg ausmachen, dann werden Sie immer feststellen, dass es hier eine Verteilung gibt, wo wenige Vertriebspersönlichkeiten, ich rede wirklich von Individuen, wenige Vertriebspersönlichkeiten oder die Leistung weniger Vertriebspersönlichkeiten verantwortlich ist für einen erheblichen Teil des Umsatzes. Es ist keine Gleichverteilung. Das ist sowieso, im Vertrieb haben Sie diese Rainmaker, da haben Sie diese Stars, da haben Sie diese Leute, wo jeder, auch das Team übrigens, sehr häufig weiß, wenn wir diese eine Person rausnehmen aus dem Vertrieb, dann haben wir ein Riesenproblem. Und wir müssen jetzt nicht darüber diskutieren, was das für Typen sind und warum die so sind, wie sie sind und warum sie so eine Vertriebsstärke haben. Aber die haben wir. So können wir sagen, ja, aber ist doch Teamwork. Ja, natürlich. Klar. Ja. Aber das ist halt wie wenn du im Sport, ne, wenn du halt so einen Messi oder so einen Ronaldo rausnimmst. Es gibt so diese einzelnen Leute, die machen es halt aus. Und das ist so. Und wir haben keine Gleichverteilung der Leistung.
Ja, ist das jetzt eine gaussische Normalverteilung, die jedes Vertriebsteam einfach hat?
Nein,
oder ist das schlechte Führung oder ist das Systemtheorie oder mangelnde Konsequenz in der Vertriebssteuerung?
Sie haben eine gaussische Normalverteilung natürlich in Bezug auf die Vertriebskompetenz. Aber wenn Sie auf das Ergebnis schauen, da werden Sie sehen, dass die Top 10% machen einen erheblichen Teil des Gesamtumsatzes aus. So, also das ist eher so eine Verteilung, geht zurück auf Derek Price, die Price'sche Verteilung. Also es gibt so eine Formel, die besagt, sag mal, wenn du hast sag mal 25 Vertriebsmitarbeiter, ja, nimm von 25 die Wurzel. Das sind 5. Die 5 werden die Hälfte des Gesamtumsatzes machen. Das ist so diese Formel, die sollte man jetzt nicht einfach unreflektiert so übernehmen. Aber der Gedanke dahinter ist wichtig, dass es immer wenige gibt, die für einen erheblichen Teil des Umsatzes verantwortlich sind. Und das können Sie feststellen in jedem Unternehmen. Nehmen Sie die ganzen Vertriebler, ja, und dann machen Sie mal eine Rangreihe vom schlechtesten Verkäufer bis zum stärksten Verkäufer. Und dann nehmen Sie mal die Top 10 Verkäufer und gucken Sie, wie groß der Anteil ist des Umsatzes von diesen Top 10 Verkäufern. Da ist erheblich.
Ja. Da ist erheblich. Definitiv.
Und jetzt stellt sich die Frage. Und da geht es nicht mehr nur um Motivation. Weil die Leute, die Top 10, die sind motiviert. Die brauchen sich bei denen wegen Motivation keine Gedanken machen. Die sind übrigens intrinsisch motiviert. Da müssen wir gleich mal überlegen, ob Menschen, die sich von Provision motivieren lassen, ja, oder die für die Provision wichtig ist, ob die deshalb automatisch extrinsisch motiviert sind. Ich glaube, die sind nicht extrinsisch motiviert. Da ist ein anderer Mechanismus zum Tragen.
Das ist eine ganz interessante These, ja.
Die Frage ist jetzt hier nicht die Motivation, sondern die Frage ist die der Fairness. Ist es fair, dass ich hier als Top-Vertriebler, als der wesentliche Player in dem Feld, auch wenn wir im Team sind, derjenige, der letztendlich den Unterschied macht im Vertriebsprozess, ist es fair, dass wir jetzt sozusagen die Provision unter allen gleichmäßig verteilen? Und da kommen viele Vertriebler und sagen, nein, ist überhaupt nicht fair. Ist nicht fair. So, und dann kommt die große Frage, da habe ich etliche Unternehmen erlebt, also die argumentieren dann, ja, wir sind ein Vertriebsteam seid ihr wirklich ein Team?
Also ein Vertriebsteam würde etwas anderes machen. Das würde sagen, lasst uns untereinander organisieren nach Stärken und Kompetenzen und schauen, wer macht was in dem Team und am Ende ziehen wir einen Strich und teilen auf. Oder der sich jetzt besonders herausragend gestellt hat, bekommt auch gerne ein Stück mehr.
Ja, okay. So, ne?
Also solche Modelle gibt es. Ich kenne eine Organisation, die hat das gemacht. Die haben kleine Sechser-Teams gebildet und die haben dann untereinander gesagt, Mensch, hier der Armin Trost, der ist super in der Kaltakquise. Der Armin Hering ist gut in der Angebotserstellung. Der nächste ist gut im Verhandeln und Closen.
Genau.
Und der andere hat einen guten...
Genau. Also das muss man halt ertragen. Also den Konflikt muss man ertragen, weil die haben sie dann.
Ja,
ist aber okay. Ich meine, unter erwachsenen Menschen müssen das halt auch lernen, Konflikte auszuhalten. Und es gibt nun halt auch ein sozialpsychologisches Gesetz, das besagt, nehmen wir mal an, Sie haben 5 Leute, die arbeiten alle an einer Aufgabe, gemeinsam als Team. Und dann nehmen Sie die einzelnen Leute raus und fragen Sie, wie hoch war dein Beitrag zum Gesamtergebnis in Prozent? Und dann summieren Sie die Prozentanteile und dann kommen Sie immer auf über 100%. Leute überschätzen ihren eigenen Beitrag.
Ja.
Und wenn jetzt können Sie sich vorstellen, wenn alle sozusagen ihren Beitrag überschätzen, dann gibt es Konflikte. Nichts gegen Konflikte, total okay. Gut, die saugen Energie ab. Und manche Vertriebler werden sagen, hey, hör mal, also früher war das so schön einfach. Vertrieb war immer das Paradebeispiel für die objektive Messung von Leistung. Das war der Umsatz. Und jetzt fangen wir wieder an, hier über was weiß ich was zu diskutieren.
Ja. Ich bringe noch einen weiteren Aspekt ein. Also bis hierhin d'accord, verständlich. Und ich glaube, es ist einfach die Herausforderung, jeder Vertriebsorganisation zu schauen, wie einfach ist das Vertriebsgeschäft? Also wirkt dort ein Provisionsmodell oder brauchen wir andere Systeme? Also da eine Abgrenzung zu finden, weil wie Sie sagen, auch meine Kunden sagen ja alle nein. Also unser Vertriebsgeschäft ist hochgradig komplex und anspruchsvoll und kreativ und trotzdem ja. zahlen alle Provisionen, also ein Widerspruch. Das nächste Thema, was viele inzwischen einbringen, ist, Mensch, Herr Hering, wir finden keinen Nachwuchs. Und wir vermuten, es liegt eben daran, dass Vertrieb in Deutschland kein gutes Image besitzt. Kein junger Mensch will mehr in den Vertrieb gehen, weil das sind so die harten Verkäufer, die nur auf Geld aus sind und nur sechsstellig verdienen wollen, über Leichen gehen mit Ellenbogen, die Klinkenputzer-Generation. In so einen Job möchten wir nicht rein. Dafür habe ich nicht BWL studiert. Das ist die Annahme vieler Vertriebsverantwortlicher, weswegen sie sagen, aufgrund dessen müssen wir schon unsere Vertriebsmodelle, unsere Art, wie wir Mitarbeiter steuern, wie wir sie incentivieren, entsprechend überdenken.
Ja, und was ist die Lösung?
Die haben sie momentan nicht. Also viele versuchen jetzt eben Provisionsmodelle dahingehend abzuschwächen, indem sie das Grundgehalt erhöhen, den variablen Anteil verringern. Einige denken über Teamprovisionen nach oder führen diese auch ein, um dann Anreiz für jüngere Menschen zu schaffen, die eben andere Attribute brauchen.
Kann man alles machen. Aber da wissen wir halt auch aus der Forschung, dass je nachdem, welches Modell sie fahren, überzeugen sie unterschiedliche Leute. Ja, also wenn Sie ein Provisionsmodell fahren und Sie verkaufen die Message, Leute, hier im Vertrieb, wenn ihr gut seid, wenn ihr saugut seid, dann verdient ihr ein Schweinegeld. Also es ist gar nicht so sehr das, was man wirklich verdient, sondern es ist die Chance, sehr viel Geld zu verdienen. Das spricht bestimmte Zielgruppen an. Und da muss ich mich jetzt als Unternehmen fragen, will ich die ansprechen, ja oder nein? Wenn ich sage, nein, die will ich gar nicht ansprechen. Ich kenne so ein Unternehmen, ich will jetzt auch keinen Namen nennen, aber ich kenne ein Unternehmen, die haben gesagt, wir stellen im Vertrieb nur noch Leute ein, die uns ist vollkommen egal, was die für eine Ausbildung haben. Das Einzige, was uns interessiert, ist, die müssen in ihrer Biografie eine herausragende sportliche Leistung an den Tag gelegt haben. Was zeichnet diese Menschen aus? Diese Menschen zeichnet aus, dass sie einfach gewinnen wollen. Die haben Freude am Gewinnen. Haben die Freude an der Pein und an der Arbeit, die sie jeden Tag erbringen müssen, um zu gewinnen? Nein, sicher nicht, aber sie lassen sich motivieren von einem Ziel, das ihnen irgendwie wichtig ist. Und das können die Leute. Und wenn ich jetzt sage, naja, also wenn ich da draußen jetzt sagen wir 100 Bewerberinnen und Bewerber habe und ich stelle fest, ja, und ich komme dann so in diesen Gen Z-Bashing-Mode, sage, ja, die Leute, die wollen ja heute alle gar nicht mehr so. Von mir aus, dann vergiss 90% dieser Leute und fokussiere dich auf die 5 oder 10 Leute davon, von denen du glaubst, die sind echte Gewinnertypen. Und wir wissen, dass wenn Sie jetzt ein sehr leistungsorientiertes Modell fahren, dass Sie genau diese Leute damit ansprechen. Also ich halte das für eine strategische Entscheidung im Vertrieb, welches Modell ich fahre. Wenn ich jetzt sage, naja, wir gehen jetzt mehr so auf, wir nehmen so den Leistungsdruck raus, wir machen mehr so Team und dann teilen wir den Kuchen und so weiter. Ne? Versus, wir wollen genau die Leute ansprechen, die gewinnen wollen und die haben die Chance, herausragend viel Geld zu verdienen. Das ist eine strategische Entscheidung. Aber am Ende bekommen sie die Leute, sie bekommen Menschen, die aus dem Holz geschnitzt sind, wie ihr Vergütungsmodell.
Ja? Das ist eine gute Beschreibung. Glauben Sie, weil Sie Stichwort Gen Z ansprachen, dass wir heute und künftig noch genau solche Menschen bekommen, die sagen, ich will gewinnen, ich will wirklich die Extrameile gehen, ich gehe durch den Schmerz.
Ja, klar.
Ja, absolut. Gut, super, wunderbar. Das wollte ich von Ihnen hören, weil ich bin auch der festen Überzeugung, dass es unter jungen Menschen unglaublich viele kluge, besonnene, ehrgeizige, zielstrebige Menschen gibt. Da gibt es nicht mehr oder weniger als zu Sokrates-Zeiten oder in der Nachkriegszeit. Das ist ein Irrglaube, dass wir meinen, unsere Gesellschaft von heute wolle sich nur noch ausruhen und die 4-Tage-Woche haben.
Ja, das ist Unsinn. Das ist absoluter Unsinn. Sie müssen nur die Geschichte richtig erzählen. Und ich würde weil Sie das Thema angesprochen haben, der Fachkräftegewinnung. Ich würde tatsächlich darüber nachdenken, die Anforderungen entsprechend weit zu fassen. Also muss jemand wirklich eine bestimmte Ausbildung haben, um bestimmte Dinge zu verkaufen? Ich habe bei meinen Kunden oft erlebt, also auch Geschäftsführer, die dann sagen, ich habe hier meinen Vertriebsstar. Ja? Den hätte ich eigentlich gar nicht einstellen dürfen. Der hatte, als der hier ankam, der hatte von dem, was wir machen, gar keine Ahnung. Das war unglaublich. Aber ich fand den total nett, den Typ, sympathisch, und der hatte so dieses Glänzen in den Augen und gesagt, komm, dem gebe ich eine Chance. Und der hat die Chance ergriffen und ist jetzt der absolute Rainmaker. Ja,
cool.
Und ich glaube, es ist, da muss man uns wirklich über die Industrie unterhalten, da müssen wir unterhalten, über welche Produkte wir da sprechen, welche Produkte brauchen. Natürlich eine fachliche Kompetenz, vollkommen klar, logisch. Aber vielleicht kommt es da eher auf andere Dinge an. Ja, also dieses, wir nennen das im HR-Management Einstellung nach Kompetenz oder Einstellung nach Potenzial. Ja? Möchte ich Leute einstellen im Vertrieb, die das, genau das Produkt oder ein vergleichbares Produkt schon jahrelang verkauft haben und das von Tag 1 können? Oder stelle ich Leute ein, von denen ich zumindest Überzeugung habe, ja, dass sie das Potenzial haben, aufgrund dieses Antriebs und ihrer Neugier und ihrer Intelligenz und ihrer sozialen Kompetenz, da irgendwann mal sehr gut werden zu können. Das ist Einstellung nach Potenzial. Und das könnte für die Fachkräftegewinnung schon ein entsprechendes Thema sein. Und dann wäre es ganz gut, weil wir gerade bei dem Thema sind, wenn diese Unternehmen, die Vertriebsleute suchen, auch die entsprechenden Geschichten erzählen. Und die haben die Geschichten. Und dann muss man Vertrieb einfach als eine attraktive, spannende Geschichte erzählen. Ganz ehrlich, ich hab ja bei mir in den Vorlesungen ganz viele Leute sitzen, die wollen was machen mit Human Resource Management. Das hat was halt mit meiner Professur zu tun. Und es ist nach wie vor so, dass sie sagen, ja, der HR, das ist toll, weil du mit Menschen. Hey, vergiss es. Im HR hast du überhaupt nichts mit Menschen zu tun, sondern mit Systemen und Prozessen. Zum Beispiel über Entlohnungssysteme machst du dir da Gedanken. Du hast mit Menschen nichts zu tun. Ja, du hast immer so die Vorstellung, du arbeitest da mit einzelnen Individuen. Du arbeitest überhaupt nicht mit Individuen. Du arbeitest mit Systemen und Prozessen und mit Zahlen. Sag, wenn du mit Menschen arbeiten willst, in Klammer, das ist geil, dann geh in Vertrieb.
Cool.
Ja. So, und deshalb auch übrigens da das Thema Frauen im Vertrieb. Wir wissen, Männer interessieren sich mehr für Dinge, Frauen mehr für Menschen. Also, Männer mehr Technologie, Dinge, Zahlen und Prozesse und so weiter. Frauen interessieren sich für Menschen, Miteinander und so weiter. Das heißt jetzt nicht, dass sich, weil du eine Frau bist, interessierst du dich für Menschen und weil du ein Mann bist. Es ist eine Tendenz. Ja, also wenn ich eine Frau rauspick und sage, du bist eine Frau, okay, alles klar, und ich sage, dann interessierst du dich für Menschen, dann liege ich zu 70% richtig. Sehr, sehr häufig liege ich falsch. Also wäre es meine Empfehlung für den Vertrieb, um Leute zu gewinnen, die menschliche Seite des Vertriebs in den Vordergrund zu rücken. Ja, vielleicht gepaart mit dieser Idee, du kannst gewinnen, ja. Und also das nennen wir dann Framing. Aber das wäre meine Empfehlung an der Stelle.
Das ist ja schon mit Blick auf die Zeit fast das richtige Schlussstatement oder das Schlusswort. Ich habe aber doch noch eine kleine Zusatzfrage. Mit Blick auf unterschiedliche Generationen innerhalb einer Organisation. Wir haben die langjährigen Vertriebsmitarbeiter, die seit 15 Jahren noch weitere 7-8 Jahre zur Arbeit haben, bevor sie in Ruhestand gehen, die gesund sechsstellig verdienen. Und wir haben möglicherweise die jungen Mitarbeitenden, die jetzt mit Mitte 20 in die Unternehmen kommen und die gefragt werden, hast du nicht Bock, in den Vertrieb zu gehen? Ist es denkbar, innerhalb einer Organisation zwei oder mehrere Provisionsmodelle zu führen? Eins, ich sag mal, vereinfacht für die alten, also für die Menschen der alten Schule und eins für die jüngere Generation. Ist das praktisch denkbar oder führt das zu Komplikationen und zu Neid oder Streit? Weil Sie hatten eben gesagt, das Provisionsmodell muss zu den Menschen passen, mit denen ich arbeite und natürlich auch zu den Produkten oder zu den Vertriebsprozessen, aber auch zu den Menschen.
Mhm.
Kann ich die alten Hasen mit dem alten Modell vergüten und die neuen jungen Mitarbeiter vielleicht mit einem neuen anderen System?
Also Sie haben bei Vergütung immer diesen Vierkampf. Ja? Was macht das Geld mit Motivation? Ist das Entlohnungssystem so, dass ich die richtigen und die guten Leute für mich gewinne und sie halte? Drittens, wie beeinflusst das Vergütungsmodell die Zusammenarbeit im Team oder in der Organisation? Und viertens, ist das Vergütungsmodell fair? Und diese vier Anforderungen, die stehen auf dem Widerspruch zueinander. Also wir haben es damit Dilemmata zu tun. Wenn Sie jetzt anfangen, in einem Unternehmen unterschiedliche Vergütungsmodelle zu fahren, dann fangen die Leute an, sich zu vergleichen. Was zunächst mal kein Schaden ist. Aber wir wissen, sobald jemand sich ungerecht behandelt fühlt und sagt, warum habe ich jetzt dieses Vergütungsmodell? Hätte ich das des Kollegen, dann stünde ich am Ende besser da. Warum ist das so? Verstehe ich nicht. Dann haben Sie massive Leistungsverluste. Also derjenige, der im zwischenmenschlichen Vergleich positiv dasteht, der zieht aus diesem positiven Vergleich keinen Nutzen. Das steigert die Leistung nicht. Aber derjenige, der sich im Vergleich zum anderen benachteiligt fühlt, dessen Leistung geht massiv in den Keller. Das ist unglaublich. Das ist ein ganz tief sitzender, fast moralischer Reflex, den Menschen da zeigen. Also das wäre mein spontaner Gedanke. Und dann ist so, ehrlich, sobald Sie ein Vergütungssystem anfassen in einer Organisation, müssen Sie mit etwas rechnen, was wir zum Beispiel aus der Psychotherapie als non-intended consequence bezeichnen. Das sind nicht intendierte Konsequenzen. Sie tun irgendetwas, um irgendein Problem zu lösen, handeln sich aber drei andere ein und das Problem, das Sie lösen wollten, hat sich verschlimmert. Die Vergütungsmodelle sind ein Eingriff in ein soziales System und in die absoluten tiefsten Niederungen der menschlichen Psyche. Sie werden nicht wissen, was passiert. Sie haben nur eine Hypothese und die Wahrscheinlichkeit, dass Ihre Hypothese falsch ist, ist außerordentlich hoch. Das heißt, ich würde immer bei einer neuen Idee so hergehen und sagen, vielleicht können wir es irgendwo pilotieren. Wenn ich das nicht kann, würde ich zweitens ein paar erfahrene Leute in einen Raum einschließen und denen die Frage stellen, schau mal her, Leute, wir haben uns hier über ein neues Vertriebsmodell uns Gedanken gemacht. So und so funktioniert das. Habt ihr das verstanden? Ja, alles klar, okay, cool. Und jetzt erklärt ihr mir bitte, und ihr habt eine Stunde Zeit, warum wird das scheitern? Ja, bitte, denkt laut nach. Bitte, jetzt haben wir die Zeit. Macht dieses Modell kaputt, bitte. Nehmt es auseinander. Und dann werden Sie erstaunt sein, was da an Weisheit und an Empathie und Verständnis für die Wirkungsweise eines Vergütungsmodells zutage kommt. Da sind viele Personaler viel zu naiv. Ja? Die sind oft auch zu ideologisch und zu fokussiert auf eine bestimmte Lösung. Nehmen die Vertriebler. Hey, die wissen, was das macht mit ihnen. Ja? Und dann sagen wir, Leute, wenn wir das wirklich machen, warum ist das eine schlechte Idee? Diese Empfehlung gebe ich nicht, weil ich so pessimistisch bin oder so, sondern weil diese Frage, warum ist das eine schlechte Idee, einfach extrem viel Empathie und Verständnis und Weisheit zutage fordert. Viel mehr, als wenn Sie fragen, warum ist das eine gute Idee? So. Und da können Sie viele Probleme, glaube ich, erstmal abfangen. Das wäre so meine ganz praktische, agile Empfehlung an dieser Stelle.
Super. Und Herr Professor Trost, das ist wirklich nochmal eine super Empfehlung, weil ich hatte jetzt eben zwei konkurrierende Gefühle in meinem Herzen. Mhm. Das eine, dass ich mit einmal merkte, boah, es ist doch viel komplexer, dieses Thema zu erörtern und für sich eine Lösung zu finden, als man das gemeinhin glaubt. Es ist eben nicht die Entscheidung für A oder B, weil wir stecken da in einem Dilemma und müssen viele Faktoren abwägen. Auf der anderen Seite haben Sie viele wirklich gute, plausible Argumente oder Empfehlungen ausgesprochen, anhand dessen man für seine Organisation abchecken kann, ist es sinnvoll, das eine oder das andere zu tun? Wie können wir abwägen? Was sind Entscheidungskriterien? Natürlich mit Blick auf die Zeit, wir könnten jetzt stundenlang weiter diskutieren, aber ich gebe ja mal ein Versprechen ab an meine Hörerinnen, ich überziehe nur ungerne, weil das mir Hörerschaft kostet. Es war hochgradig spannend, mit Ihnen zu diskutieren und ganz klar, da könnten wir jetzt noch Abende verbringen. Ich hoffe, dass wir es nochmal wiederholen können. Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank für diese sehr wissenschaftliche und zugleich sehr verständliche Sichtweise auf ein momentan hochaktuelles Thema. Vielen Dank, dass Sie da waren.
Ich danke auch. Vielen Dank für die Einladung. Danke.
Danke fürs Zuhören. Empfiehl meinen Podcast gern weiter und schreib mir, wenn du Fragen zu meinen Themen hast.